SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1, Leute, hallo und herzlich willkommen, Rian Altschäbel.
Guten Morgen, Herr Atassi. Heute ist ja so ein historischer Tag, also wenn zwei Syrer oder zumindest zwei syrischstämmige Menschen das Radio erobern dürfen.
Ja, ist schon kurios, dass wir beiden heute hier sitzen. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zurück zu sprechen. Vielleicht stelle ich Sie einmal kurz vor. Sie sind 2015 als Flüchtling aus Syrien nach Deutschland gekommen. Keine 8 Jahre später waren Sie Bürgermeister von Ostelsheim, sind Sie auch heute noch. Das ist eine kleine Gemeinde im Nordschwarzwald. Die Geschichte Ihrer Flucht, die ist wirklich hinreichend erzählt. Also auch hier im SWR waren wir neulich zu Gast im Videopodcast bei den Kollegen von Zur Sache intensiv. Kann man sich alles anschauen. Aber eine Frage dazu habe ich mit Ihnen. Nach dieser Flucht, die haben Sie ja mit vielen Menschen gemeinsam gemacht, auch auf dem Boot gesessen. Haben Sie zu manchen da noch Kontakt?
Ja, natürlich, hauptsächlich zu meinen Freunden, mit denen ich geflüchtet bin. Also diejenigen, die hauptsächlich aus demselben Dorf kommen wie ich. Da traten wir an einem so ähnlichen Herbsttag, also die Grenze. Und irgendwann in Erding mussten wir uns registrieren lassen, damals beim Checkpoint der Bundeswehr. Und seitdem sind wir alle weiterhin gut in Kontakt.
Ja, wissen Sie, was aus denen so geworden ist? Weil die wissen ja bestimmt, was aus Ihnen geworden ist. Kann man ja überall nachlesen.
Ja, natürlich. Also wir sind also fast wöchentlich in Kontakt. Wir sehen uns auch sehr regelmäßig. Und sie sind hier mehr oder weniger auch in die Umgebung gekommen. Also
ach, alle in Baden-Württemberg. Ja. Sind die auch alle zufällig hier?
Ja.
Ja, das erklärt vielleicht auch meine Frage. Also viele fragen sich ja, gut, der ist jetzt, also der vor 8 Jahren oder 9 Jahren ist ja jetzt, inzwischen ist es ja her, dass die nach Deutschland gekommen sind, ja. So wie viele, viele andere auch aus Syrien. Jetzt ist er Bürgermeister in Ostelsheim. Aber wieso sind Sie überhaupt in dieser Region gelandet? Wie sind Sie überhaupt da hingekommen?
Reiner Zufall. Also wie gesagt, damals 2015 im Herbst haben wir uns registrieren lassen in Erding und haben dann den Wunsch geäußert, dass wir nach Karlsruhe wollten, weil mein Bruder bereits in Karlsruhe war. Und ich, ja, also ihr könnt dorthin gehen, müsst ihr euch aber innerhalb 48 Stunden beim BAMF, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, vorstellen, um dann um Asyl zu beten und dann zu bitten. Und dann ist es so aufgegangen in Karlsruhe, haben wir uns registriert, wurden zunächst einmal in einer Halle untergebracht, bis die ganzen Regularien also rum waren. 2 Wochen später hieß es jetzt, die Gruppe muss nach Heilbronn, die andere von mir aus nach Pforzheim und unsere Gruppe musste nach Calw, schon Schwarzwald. Und da steigt man in den Bus ein und beginnt eine Reise, die ist mittlerweile 9 Jahre alt wurde.
Ja, da sind Sie dann gelandet, genau, damals auch in der Flüchtlingsunterkunft. Da haben Sie ein paar Monate auch gewohnt, fast ein Jahr eigentlich. Wie ging es denn dann weiter für Sie? Also wie sind Sie im Grunde rausgekommen aus der Flüchtlingsunterkunft und rein in die deutsche Gesellschaft?
Eine vielschichtige Frage, aber irgendwann kommt man in den sogenannten Integrationskurs, also wo man die Sprache lernen darf. Und dann kommt die zweite Frage oder in zweiter Linie, wie komme ich grundsätzlich weiter? Ich brauche einen gewissen gesellschaftlichen Anschluss. Und damals war es wirklich richtig toll, dass viele hoch engagierte Menschen gab, vor allem damals im AK Asyl Calw, die schlicht zu uns gekommen sind und allgemein Hilfe angeboten haben. Und
also AK Asyl, Arbeitskreis Asyl, das waren genau. Ehrenamtliche im Grunde, die den Geflüchteten da weitergeholfen haben.
Genau, und irgendwann kam ein Ehepaar, mit dem ich noch sehr gut befreundet bin, und hat angeboten, mit zum Tischtennis zu kommen, wenn ich Lust drauf hätte. Und in dem Moment muss ich nicht lange überlegen. Also eigentlich bin ich gar kein Tischtennistalent. Und,
haben Sie in Syrien Tischtennis gespielt?
Nein, überhaupt nicht.
Spielt man in Syrien überhaupt Tischtennis?
Ja, das macht man. Aber von mir aus ist nicht mein Hobby, nicht mein Interesse. Wie gesagt, da ist es natürlich eine Gelegenheit, eine hervorragende Gelegenheit, so einen gesellschaftlichen Anschluss zu finden. Und habe sofort zugesagt und seitdem bin ich Mitglied dieses Tischtennisvereins und irgendwie auch der Gesellschaft somit.
Der aktuelle Bürgermeister von Ostelsheim im Nordschwarzwald-Riehen, Altschäbel, ist hier. Der lächelt, wenn ich das sage. Haben Sie sich inzwischen ein bisschen dran gewöhnt?
Syrische Bürgermeister?
Ja.
Ja, also ganz am Anfang hatte ich meine Schwierigkeiten damit. Warum Syrer? Ich bin eigentlich auch deutsch und ich will nicht nur in diesem Kontext gesehen werden. Aber mittlerweile habe ich für mich festgestellt, die allermeisten Leute, die das so artikulieren, sind grundsätzlich wohlmeinend, wollen aber auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal geben. Und dann man muss jetzt mit der Tatsache zufrieden geben.
Sie meinen, also das ist jetzt so Ihr USP, Ihr Unique Selling Point, Ihr Alleinstellungsmerkmal, dass Sie der syrische Bürgermeister sind?
Ja.
So erkennt man Sie auch gut wieder.
Eben.
Wir waren gerade dabei zu besprechen, wie sind Sie eigentlich dahin gekommen, wo Sie heute sind? Und ganz wichtig, haben Sie da betont, dass es Menschen gab, die Ihnen weitergeholfen haben. Wenn ich Sie jetzt mal frage, so in der Rückschau, wäre überhaupt irgendwas möglich gewesen, wenn es nicht Menschen gegeben hätte auf der kommunalen Ebene, Ehrenamtliche, Freiwillige, Menschen, die es interessiert hat, die sich auf Sie eingelassen hätten und Brücken gebaut hätten? Sie haben gerade vom Tischtennis gesprochen.
Ganz und gar nicht, da bin ich völlig bei Ihnen. Also Thema Tischtennis, also Pfarrer Hummel damals und seine Frau, aber später auch, als ich meine Ausbildung angefangen habe. Also zuallererst, als ich mich vorgestellt habe, damals in Altenkstedt, also die Nachbargemeinde von Ostelsheim und als Praktikant damals, der kaum Deutsch konnte, und den Wunsch artikuliert hat, ich will doch auch eine Ausbildung hier machen, wenn das möglich wäre. Da haben einige mich angelächelt, bis auf den Bürgermeister. Clemens Götz hat damals gesagt, ja, das kann man machen. Also was spricht dagegen? Obwohl objektiv vieles dagegen damals gesprochen hat, eben schwach.
Ach so, dass Sie kein Deutsch gesprochen haben.
Also zu schwach, wenig. Zu wenig. Mhm. Ja. Aber trotzdem, man hat gesagt, wir machen einen guten Plan. Innerhalb eines Jahres muss mein Deutsch deutlich besser geworden sein, damit ich also in die Berufsschule zunächst mal komme, also in die ganz normale Berufsschule.
Also wir reden jetzt vom Bürgermeister von Altenkstedt?
Genau.
Von Dr. Götz?
Ganz genau.
Und wenn der nicht an Sie geglaubt hätte, dann wäre auch nichts gegangen?
Eben.
Ja. Sie haben ja, und das wissen viele vielleicht gar nicht, um dieses Bürgermeisteramt auszuüben, auch tatsächlich eine richtige Ausbildung dahin gemacht. Aus eigenem Interesse auch. Genau. Was haben Sie da gelernt?
Also, muss auch sagen, in Syrien habe ich Finanzen studiert, konnte ich nicht abschließen, eben aufgrund des Krieges. Mhm. Und nachdem ich da war, wurde mir auch ein Praktikum in einer Autowerkstatt vermittelt. Weil ich eben auch gesagt habe, das könnte doch für mich etwas sein. Also nach 6 Wochen habe ich für mich genau das Gegenteil festgestellt. Also da bin ich keinesfalls begabt und habe gesagt, mein ursprüngliches Interesse, also irgendwas in der Politik zu machen, dafür gibt es möglicherweise auch so einen sanften Einstieg, wenn man irgendwas in der Verwaltung zum Beispiel macht. Und daraufhin bin ich dann nach Altenkstedt gekommen.
Also Verwaltung, das haben Sie gelernt. Jetzt können Sie es auch anwenden, weil Bürgermeister zu sein heißt ja in großen Teilen auch einfach zu verwalten. Wie läuft es denn bis jetzt?
Richtig hervorragend. Also bin mittlerweile fast 1,5 Jahre im Amt. Wir haben einiges auf den Weg gebracht, wenn man es gleich als Politiker reden darf. Wir bekommen hoffentlich jetzt unser Windpark, also neue Busverbindung, die Hermann-Hesse-Bahn, also von Kalf nach Stuttgart, da sind wir auch Mitglied in dem Ganzen und profitieren ganz davon. Also jetzt einen Supermarkt haben wir bekommen, das ist jetzt nicht alles meine persönlichen Errungenschaften, also etwas, was mein Vorgänger zum Beispiel angefangen hat, wo ich fortführen darf.
Ist ja schon mal sehr politikeruntypisch, ne? Dass Sie Ihren Vorgänger noch mit loben, der das mitgemacht hat.
Das kostet einen überhaupt nichts, also auch fair zu sein. Dorfsanierung ist gerade das Thema für die nächsten 8 bis 15 Jahre, wo uns massiv beschäftigen wird und auch viel Geld und Nerven kosten wird, aber es ein Projekt, was für Ostelsheim sehr, sehr wichtig ist.
Ich betone das immer wieder, weil Sie sich jetzt eingebracht haben in die Migrationsdebatte. Im Grunde nichts Neues. Sie haben immer mitgesprochen, wenn Sie gefragt wurden danach. Aber jetzt gab es einen Artikel und den haben Sie zusammen mit Boris Palmer, OB von Tübingen, und Richard Arnold, OB von Schwäbisch Gmünd, in der Zeit veröffentlicht. Und da zählen Sie eine ganze Menge schwerer Straftaten auf, teilweise von polizeibekannten Migranten verübt wurden. Sie fordern jetzt, dass da hingeschaut und gehandelt werden muss. Was hatten Sie dazu bewogen, diesen Artikel zu schreiben?
Mich persönlich hat vor allem das bewogen. Mit meiner Wahl bin ich in eine Rolle reingekommen, zwangsläufig. Also eben der syrische Bürgermeister, der auch jetzt medial bekannt wurde. Und gewissermaßen auch, wenn man es so vorsichtig formulieren darf, ein Muster für Integration ist, also als Beispiel für Integration ist. In dem Moment habe ich mich bei der Wahl entschieden, ich mache rein nur Kommunalpolitik. Die große Bundespolitik ist nicht mein Thema. Mhm. Aber spätestens nach Solingen wird ja einem klar, also du musst dich da einbringen und sagen, hallo Leute, die Art und die Weise, wie wir diese Debatte führen, ist schädlich. Wir müssen viel differenzierter vorgehen. Es sind die absoluten Ausnahmen, sei es Solingen natürlich, wo es auch einen terroristischen Hintergrund gibt. Aber es gibt auch eine Reihe von Straftaten, die aus meiner Sicht und aus Sicht der Kollegen, die da mitgeschrieben haben, ganz falsch angegangen wurden bei der Aufarbeitung, beziehungsweise da mangelt es sehr stark an also Vollzugsstärke, und es mangelt vor allem auch bei der Tatsache, wie können wir präventiv diese Tatstrafen verhindern. Mhm. Da hätte man vieles aus unserer Sicht anders machen können, sodass am Ende viele dieser Straftaten vermeidbar gewesen wäre. Und das war der Titel dieses Leitartikels in der Zeit, von dem Sie gesprochen haben.
Bevor wir gleich in die Sachdiskussion reingehen, gab es von Ihrer Seite da Bedenken, als Sie gesagt haben, gut, ich setze meinen Namen auch unter diesen Artikel, weil von Boris Palmer, von Richard Arnold kennt man diese Argumentationsketten schon. Also die haben schon sich diesbezüglich geäußert. Hatten Sie Angst, dass, wenn Sie damit einsteigen, dass das die Debatte irgendwie verändern würde, verallgemeinern würde und vielleicht genau in die falsche Richtung geht?
Nein, habe ich nicht. Also es ist ein Inhalt, der gemeinsam erstellt worden ist und wo ich gesagt habe, da bin ich einverstanden, da bin ich weniger einverstanden, da bin ich gar nicht einverstanden. Es ist so ein Artikel, ist ein Kompromiss. Und da muss man nicht mit 100% des Inhalts einverstanden sein, aber die grundsätzliche Richtung stimmt aus meiner Sicht. Also wir müssen handeln, auch als Staat handeln, damit wir die ganz große, überragende Mehrheit der Geflüchteten, aber auch der Migranten in Schutz nehmen. Mhm. Und das begreife ich auch als Migrant vor allem als meine Aufgabe, was war hauptsächlich mein Beweggrund, mich da zu engagieren. Und sagen, nee, stopp, wir müssen differenzierter anschauen und vorgehen. Und die kleinen, also wenigen Ausnahmen, die es gibt, versuchen zumindest aus dem Verkehr zu ziehen. Also wenn präventiv auch nicht geht.
Wie waren die Reaktionen? Also was mich vor allem interessiert ist, wie waren denn die Reaktionen vielleicht auch aus der Community der Geflüchteten, zu der Sie ja sicherlich auch irgendwie Kontakt haben. Wie haben die reagiert? Haben die gesagt, was machst du da?
Ganz unterschiedlich, also in bestimmten Klientel, das hat jetzt auch mit der migrantischen Community zunächst einmal weniger zu tun, aber das ist der linke Lager, du stehst sofort unter Verdacht, wenn du irgendwas mit Boris Palmer machst. Das ist mir ziemlich wurscht an der Stelle, also weil für mich zählt der Inhalt, und also inhaltlich habe ich genau meine Überzeugung da geäußert und mitgeschrieben, ganz unabhängig und losgelöst von meinem Hintergrund. Mhm. Also jetzt, wie ist es in der migrantischen Community angekommen? Ganz unterschiedlich. Also ich habe wirklich wahnsinnig viele gute Feedbacks bekommen von wegen, ja, das ist eben, was wir wollen. Ein paar Punkte, die ziemlich umstritten sind, von wegen, wie man mit subsidiären Schutz umgeht, ob jetzt allgemeingültig für alle Syrer und Afghanen, die kommen, gleich auch einen subsidiären Schutz erteilt werden muss oder nicht. Da hat man mit einigen wenigen Shitstorms, sage ich mal, zu kämpfen, aber das gehört irgendwie dazu.
SWR 1, Leute, mit Rian Altschäbel. Brauchen wir einen Wandel in der Migrationspolitik? Da sprechen wir mal drüber. Wir haben gerade schon über Straftaten gesprochen, Herr Altschäbel. Sie haben gesagt, diese Straftaten verübt durch Migranten, die hätte man auch vermeiden können. Wie hätte man die denn vermeiden können?
Es sind mehrere Maßnahmen, die wir in diesem Artikel vorgeschlagen haben. Aber eins will ich auch betonen, das, was mich auch immer wieder ärgert, wenn wir über Thema Migration reden, da reden wir nicht über Straftäter. Wir reden über ganz normale Menschen, die ganz wunderbare Träume und Vitas haben. Das Thema Migration ist das Thema, das aus meiner Sicht anders und viel effizienter reguliert werden muss. Aber Thema, wie wir mit Straftätern umgehen, ist es ein ganz anderes Thema. Wenn wir beide Themen gleichzeitig diskutieren, dann erwecken wir natürlich auch zu Recht den Eindruck, dass dieses Straftäterphänomen ein Phänomen der Migration ist. Ist in dem Fall nicht. Also diese Straftäter bzw. diejenigen, die auffällig werden in dem Kontext, gibt es in jeder Gesellschaft. Die Frage ist, wie kann ich präventiv damit umgehen? Also eben Maßnahmen von Identität bzw. Identitätsprüfung auf jeder möglicher Art und Weise, solange die Leute sich nicht vernünftig ausweisen, ist, glaube ich, auch eine völlig legitime Forderung. Aber auch wenn sie später auffällig werden, dass sie zurückgeschickt werden in die Leas, also dass sie nicht mehr in den Städten und Gemeinden aufhalten.
Also Leas, Landeserstaufnahmeeinrichtung, genau. Das ist was ganz anderes, als in den Kommunen zu sein. Können Sie ganz kurz mal den Unterschied erklären, weil Sie müssen das ja selbst jetzt auch machen als Bürgermeister.
Genau, wir Kommunen sind die letzte Station. Wir müssen die sogenannten Anschlussunterbringungen bereitstellen. Also das ist sozusagen da, wo die Leute eigentlich dauerhaft wohnen können, aber nicht sollten. Also Ziel ist, dass man sich eine Privatwohnung am Ende organisiert. Lea, also Landeserstaufnahmeeinrichtung, ist praktisch der Ort, wo die Leute zuallererst aufgenommen werden. In meinem Fall vor 9 Jahren in Karlsruhe, Durlach. Mhm. Da habe ich mich registrieren lassen und also ein Asyl beantragt. Und sie sind natürlich auch Teil der Städte und Gemeinden, diese Einrichtungen. Aber unsere Forderung ist, wenn Straftäter gäbe, die sollen dorthin geschickt werden, vor allem als Signal, also ihr habt euer Platz in dieser Gesellschaft verloren, bis ihr euch dann also benimmt. Und dann, das ist eine der 10 Forderungen. Wie gesagt,
Sie haben das Thema mit den Straftätern ja selbst aufgebracht in Ihrem Artikel. Das haben Sie aufgebracht, weil es ja auch Statistiken gibt, die zeigen, überdurchschnittlich viele Attacken zum Beispiel mit Messern werden von Menschen mit Migrationshintergrund verübt. Es gibt auch viele Straftaten, die Sexualdelikte sind. Auch hier zeigen die Statistiken ansteigende Werte im Zusammenhang mit Migrationsgeschichte. Das überschattet natürlich, Sie haben ja gesagt, wenn wir über Migration reden, dann müssen wir über die Leute reden, die toll angepasst sind. Über die redet aber keiner, sondern es reden alle über die Straftäter. Mhm. Das heißt, Sie erhoffen sich durch ein härteres Vorgehen gegen die Straftäter, dass das die Menschen entlastet, die sich an Recht und Gesetz halten.
Das heißt ein härteres Vorgehen. Also das ist aus meiner Sicht und das, was mir alle, wirklich alle Bürgerinnen und Bürger, mit denen ich spreche, sagen, es ist wahnsinnig, wie es sein kann, dass Leute über 10 oder 20 Mal auffällig werden, wiederholt und trotzdem auf freiem Fuß laufen können. Kann niemand begreifen, warum. Und dieses Präventivvorgehen ist für mich also das Minimum an Rechtsdurchsetzung. Mhm. Und das, was Sie jetzt ansprechen, ist eben das Thema. Also wenn wir über Syrien sprechen, ein Land voller Talente, voller Energien. Ich finde es wirklich schmerzhaft, wenn wir es zulassen, dass wir uns mit solchen Phänomenen identifizieren dürfen. Ganz im Gegenteil. Also da müssen wir schauen, dass die, wie gesagt, überragende Mehrheit der Menschen, die hier sind und Teil der Gesellschaft werden oder werden wollen, also geschützt sind dadurch, unter anderem, indem die also Straftäter zur Rechenschaft gezogen werden oder am besten, dass diese Straftaten gar nicht mehr stattfinden. Mhm.
Wir sprechen über die Migrationspolitik, eine Debatte, in die Sie sich immer wieder einbringen, mit zum Teil Dingen, die man jetzt von jemandem, der geflüchtet ist, selber gar nicht erwarten würde. Zum Beispiel, dass Sie sagen, man muss an manchen Stellen strenger hinfassen. Jetzt haben wir gerade gehört in den Nachrichten, in Italien, erstes Land in der EU, in dem Migranten außerhalb der EU erstmal verfrachtet werden nach Albanien, um dort die Asylanträge zu prüfen. Ist das der richtige Weg?
Das ist auf jeden Fall nicht. Das Allheilmittel könnte doch eine Maßnahme sein, um eben weiter differenzieren zu können, wer ist asylberechtigt und wer nicht. Also ein Weg ist aber nicht die Lösung.
Ja, wenn man das damals gemacht hätte, zu der Zeit, als Sie gekommen sind, wie wäre es dann verlaufen, zum Beispiel bei Ihnen?
In dem Fall musste ich meinen Asylantrag außerhalb Deutschlands in dem Fall stellen und aufs Ergebnis warten.
Dann haben wir heute das Sicherheitspaket der Bundesregierung, was kommen wird. Da sagen auch viele, das reicht so nicht aus. Aber auch da sind einige Maßnahmen drin, die sehr umstritten sind. Zum Beispiel Zurückweisungen an den Grenzen. Bringen die was?
Langfristig jedenfalls nichts. Also bringen die in der Kurzfrist natürlich also einen Effekt, weil da werden manche abgewiesen, zurückgewiesen, die werden nicht mehr ins Land reinkommen. Aber später haben wir das Problem, wenn die Eintrittsländer, in dem Fall Griechenland, Bulgarien etc. sagen, Leute, wir sind überfordert. Und das kam tatsächlich in der Vergangenheit vor und musste man dann anders machen. Sie, diese Zurückweisungen sind total überbewertet aus meiner Sicht.
Sie haben es vorhin angesprochen, Menschen, die ihre Identität nicht nachweisen können, die sollten erst gar nicht in die Kommunen, also zum Beispiel auch nicht zu Ihnen nach Ostelsheim kommen. Das ist ja so ein bisschen auch eine Pauschalisierung. Also sind das Leute, die sich nicht ausweisen können oder haben die bewusst entschieden, sich nicht auszuweisen? Was glauben Sie?
Das ist ein weit verbreitetes Phänomen. Es kommen Leute, die deren Pässe, in Anführungsstrichen sage ich mal, verloren haben auf der Fluchtweg, aber deren Handys beispielsweise nicht, interessanterweise. Mhm. Und da fragt man sich, wie kann das passieren? Ist in der Regel so, es gibt immer natürlich Ausnahmen, dass die Pässe vernichten, damit sie deren Chance auf Asyl erhöhen. Also die kommen in der Regel aus Ländern, wo die Bleibeperspektive gering ist. Mhm. Und das ist eine der Forderungen, die in dem Artikel vorkommen. Es soll legitim sein, dieses Handy dann in dem Fall auszuwerten, zu schauen, wo kommt derjenige her? Kommt er tatsächlich aus Syrien, aus Afghanistan oder aus einem der Maghreb-Staaten?
Da sprechen Sie sich jetzt zum Beispiel für Maßnahmen aus wie Handy auslesen, wenn kein Pass vorgelegt wird. Jetzt ist Deutschland ja sehr stark dem Datenschutz zugewandt. Das werden Sie inzwischen als Verwaltungsmensch auch wissen. Jetzt Handys von einer bestimmten Personengruppe kollektiv auszulesen, können wir das vereinbaren?
Die Datenschutzbestimmungen sind nicht heilig. Müssen uns darauf einigen. Also in diesem Kontext halte ich also eine Auslesung der Handys für geboten und eher wichtig, wenn diejenigen keine Unterlagen vorlegen, keine Reisepässe, also deren Identität schlicht nicht beweisen können.
Mhm. Dann haben Sie von Röntgenbildern der Hand zum Beispiel zum Altersnachweis gesprochen.
Das wäre dann die weitere Möglichkeit. Mhm. Also wenn auch das mit dem Handy nicht aufgeht.
Aber in Deutschland gelten Röntgenbilder per Definition als Körperverletzung.
Ja, die Frage, ob das sinnvoll und nachvollziehbar ist, für mich nicht.
Ja, es ist halt immer die Frage nach der, also man kann natürlich immer Maßnahmen fordern, die Frage ist nachher, ob die realistisch umgesetzt werden. Wenn man jetzt sagt, naja, in den Herkunftsländern gelten diese, wo die Menschen herkommen, da gelten diese Standards nicht, aber sie gelten ja hier bei uns. Also sollten wir sie hier über Bord werfen?
Das sind diese Standards, Datenschutz in dem Fall.
Zum Beispiel,
heilig? Das ist jetzt noch, ich stelle die Frage zum zweiten Mal. Aus meiner Sicht nicht. Es gibt ein überragendes öffentliches Interesse, dass jeder, der hierher kommt, sich identifiziert. Also praktisch, dass er identifizierbar ist. Und wenn das mit herkömmlichen Methoden nicht möglich ist, dann muss man ein kleines bisschen oft auf der Box denken. Ich glaube, es ist eine Auswertung oder eine Auslesung von dem Handy ist auch jetzt keine neue Erfindung, zu schauen, also wo befand er sich vorher.
Wir sprechen über die Migrationsdebatte, in die er sich auch immer wieder einbringt. Ich sag's jetzt nochmal, wie nehmen Sie denn die Debatte zur Migration aktuell wahr? Also die wird ja dominiert von Zuspitzungen und weniger reinlassen bis hin zu Grenzen zu, mehr und schneller abschieben, straffällige Migranten härter bestrafen. Sie haben, nehmen ja selbst daran teil und befürworten auch viele dieser Maßnahmen. Mhm. Trotzdem, wie wirkt es auf Sie? Also sind Sie da irgendwo in so eine Art moralischen Dilemma, dass Sie auf der einen Seite natürlich die Belange der Flüchtlinge sehen, geht ja gar nicht anders bei Ihnen, weil Sie selbst mal einer waren, als und auf der anderen Seite diese Forderungen stellen. Ist das für Sie irgendein Problem?
Genau, wenn wir das Thema Migration thematisieren, dann ist für mich, also mit meinem Hintergrund natürlich sehr schwierige, interessante Region, sage ich mal, weil da bin ich sehr vorsichtig, wenn ich sage, dies und das muss dann geschehen, dann werde ich schnell mit der Gegenfrage konfrontiert, aber bei dir vor 9 Jahren ist es nicht so gelaufen und wäre es anders gelaufen, dann wärst du möglicherweise nicht da, wo du bist. Dann ist die Antwort in dem Fall ja, das stimmt es, aber müssen auch schauen, gerade jetzt vor allem in meiner Rolle als jemand, der in der Kommunalpolitik eine Rolle eingenommen hat, ich habe es immer wieder gesagt, den Bogen nicht überspannen im Sinne von, wir alle müssen daran interessiert sein, dass wir am Ende die Migration also nicht stoppen, sondern ordnen, also im Sinne von diese irreguläre Migration überflüssig machen und dafür ein gutes, starkes Einwanderungskonzept etabliert wird, wo das Land nachher auch nicht überfordert ist.
Aber Sie sagen
das ist,
ja.
Das ist nichts, was ein Bürgermeister in Ostelsheim machen kann. Auch die Kollegen aus Tübingen und Schwäbisch Gmünd auch nicht. Die Initiative muss vom Bund kommen, wie wir also Leute nachher zu uns, also mit Visum, holen können und somit zunächst einmal vor allem verhindern, dass das Mittelmeer zum Massengrab wird, wobei es längst geworden. Und B, dass wir hier, also dass die Infrastruktur und die Aufnahmefähigkeit des Landes nicht überfordert ist.
Was Sie aber können als Bürgermeister von Ostelsheim ist lokal vor Ort sich um Geflüchtete kümmern oder beziehungsweise Sie müssen es auch tun. Welche Erfahrungen machen Sie denn? Weil oft wird ja auch als Teil des Problems oder als sogar vielleicht das größte Problem schlechthin berichtet, die Kommunen sind am Anschlag, sind überfordert. Können Sie das bestätigen bei sich in Ostelsheim?
In Ostelsheim muss ich dieses Jahr 25 Personen aufnehmen. Also bis dato habe ich niemanden von diesen Personen aufnehmen können, weil wir schlicht keine Kapazitäten haben.
Also dann Sie haben eine Einrichtung in Ostelsheim?
Mehrere. Also und jetzt in dem Fall haben wir mit dem Landkreis versucht, eine sogenannte Gemeinschaftsunterkunft aufzubauen, also einen Container, in dem Menschen untergebracht werden. Es ist bis jetzt an Artenschutz gescheitert. Da sehen Sie die Verhältnismäßigkeiten, wie die Prioritätensitzung aussieht. Also beide Aufgaben sind also von oben herab.
Was heißt so Artenschutz? Gab es da ein ansässiges Tier? Oder?
Ja, auf der Wiese, wo es ausgerechnet nur geht, da gibt es ein paar Eidechsen, die also leben. Es ist auch klar zu respektieren, muss man auch damit umgehen können. Aber in dem Fall, dann bleiben dafür 25 Personen möglicherweise in den Leers. Ja. Das ist die Frage, was sind unsere Prioritäten, wie wir da vorgehen. Mhm. Jetzt zum Thema Integration, also Überforderung, da gibt es ganz unterschiedliche Erfahrungen. Was ich sehr stark wahrnehme, ist, dass viele, wirklich viele, und ich wage die Aussage, über 50-70% der Geflüchteten in unseren kommunalen Einrichtungen eher depressiv sind. Und da, wo ich sage, also wir haben in Sachen Integration keinerlei Kompetenz aufgebaut. Also Integration ist für uns gerade alles Materielle, also die materielle Versorgung, Hauptsache ein Dach über dem Kopf und der Regelsatz wird vom Jobcenter ausgezahlt und das war's. Und da müssen wir wirklich viel nachholen.
Rian Altschäbel ist heute Vormittag in SWR1, Leute, selbst mal nach Syrien als Geflüchteter nach Deutschland gekommen, heute als Bürgermeister in Ostelsheim, selbst mit der Versorgung in der Kommune betraut von Geflüchteten. Und Sie haben vorhin von strukturellen Problemen vor allem berichtet. Wie ist es denn mit der Akzeptanz bei Ihnen in Ostelsheim?
Die Akzeptanz, da muss man auch natürlich sagen, das, was passiert, ist eins, aber was bei einem ankommt, ist das andere. Mein Eindruck jedenfalls ist, dass also die allermeisten, die da sind, sind mittlerweile auch Teil des Geschehens, also in verschiedenen Formen. Aber dass die Leute allgemein, also von der Stimmung her, das, was ich auch in der Sprechstunde wahrnehme, dass sie sagen, also das Land ist insgesamt ein kleines bisschen dann überfordert mit dem Thema. Das nehme ich immer wieder zur Kenntnis. Ja.
Viele sagen ja, es sind einfach zahlenmäßig auch viel zu viele. Wir können das als Land auch strukturell gar nicht stemmen. Dazu jetzt mal die Frage, ist ja bei der Eindämmung von Migration, ob sie jetzt regulär oder irregulär oder wie auch immer ist, ist ja immer wieder von sogenannten Pull-Faktoren die Rede. Und Sie hatten ja selbst mal zum Beispiel die Motivation, nach Deutschland zu gehen und nicht nach Italien oder sonst wohin. Welche Faktoren haben da für Sie eine Rolle gespielt? Gibt es diese Pull-Faktoren überhaupt?
Die gibt es, aus meiner Sicht, ja. Also jetzt, konkret in meinem Fall haben die weniger eine Rolle gespielt. Also bei mir war das Thema, also dass mein Bruder bereits da war, das unmittelbare Ursache. Aber auch natürlich dass, die Tatsache, wenn man sein Land verlässt, seine Heimat verlässt, dann sucht man, und das ist so ein natürlicher Mechanismus, gleich nach der allerbesten Perspektive. Also natürlich wäre ich auch in der Lage gewesen, den Weg weiter nach Norwegen zu schaffen. Das, aber ich habe gesagt, nee, da ist auch ein Teil der Familie da und ein Land, in dem man also eine gewisse Perspektive hat, wo man sich eine vernünftige Zukunft auch oft, also was jetzt ein kleines bisschen aufgegangen ist.
Ich frage mal andersrum, gab es diese Pull-Faktoren, dass man in Syrien zum Beispiel schon gesprochen hat damals, ja geh mal nach Deutschland, da kriegt man mehr als jetzt zum Beispiel in Italien oder in Frankreich, da kriegt man nichts, aber in Deutschland, da kriegt man alles sozusagen auf dem Silbertablett serviert. Gab es das?
Also bei mir in meinem Umfeld war es nie Thema, also aber das ist gut vorstellbar ist, beziehungsweise dass man immer wieder von Menschen hört, dass es durchaus eine Rolle spielt bei der Entscheidung, in Anführungsstrichen, wo ich hinflüchte. Mhm. Ja, ist offensichtlich so.
Sie sind trotz alledem dafür, dass Menschen in der Arbeitspflicht auch kommen und nach 3 Jahren sagen Sie, da sagen viele, das ist ganz schön lang nach 3 Jahren. Was hilft diese Arbeitspflicht aus Ihrer Meinung? Also ist das mehr, um die Sozialsysteme zu entlasten oder ist es mehr, geht es da mehr um Integration?
Es geht nicht um eine Arbeitspflicht. Es geht vor allem darum, dass die sozialen Systeme, die, wie sie in Deutschland konzipiert und aufgebaut sind, aus meiner Sicht einem Einwanderungsland oder einem Land, das sich zumindest als Einwanderungsland begreift oder begreifen will, nicht geeignet. Mhm. Und das hat mit Migration zunächst einmal nicht viel zu tun. Es hat aber mit der Tatsache zu tun, dass viele, die zum Beispiel gerade im Bürgergeldsystem drin sind, also einen Migrationshintergrund haben. Und als ich gesagt habe, mit den beispielsweise 3 Jahren, da war überhaupt nicht gemeint, dass jetzt eine selektive, eine exklusive Arbeitspflicht oder Leistungsbefristung für Migranten oder Flüchtlinge gibt. Da widerspreche ich vehement. Hm. Es geht hauptsächlich darum, das Sozialsystem neu zu denken. Und das ist, glaube ich, auch legitim. Gibt es immer Ausnahmen, die beachtet werden sollten, aber die Tatsache, dass wir ein System haben, das duldet, dass unbefristet Leistungen ausgezahlt werden, ohne Gegenleistung bei arbeitsfähigen Menschen, ist das aus meiner Sicht nicht von Vorteil, ganz im Gegenteil.
Kennen Sie eigentlich den Satz von Angela Merkel?
Wir schaffen das.
Nee, nicht wir schaffen das, sondern ein anderer Satz, den sie mal im Kanzleramt bei einer Pressekonferenz gesagt hat. Sie hat gesagt, wenn wir uns jetzt entschuldigen müssen, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen. Das war damals, als sie kritisiert wurde, dass sie die Grenzen aufgemacht hat für Geflüchtete 2015. Hat sie gesagt, wenn wir uns entschuldigen müssen, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land.
Mhm, das kenne ich, ja.
Ja, die Diskussion, die hat sich irgendwie zugespitzt. Also was würde Angela Merkel jetzt sagen? Ist es noch ihr Land?
Da sollte man Frau Merkel am besten fragen. Aber interessanterweise, gestern Abend war Boris Palmer bei Markus Lanz und da ging es eben um die Frage. Und selbst der SPD-Politiker Roth, der mit dabei in der Runde saß, da war deutlich weiter als Palmer, der in der Vergangenheit für also seine also Hardliner-Position in Anführungsstrichen kritisiert wurde, wo gesagt hat, wir müssen jetzt gefühlt alle Kriminelle abschieben und etc. etc. Wenn man die zum Beispiel FDP-Position gerade verfolgt, also mit so Bett, Brot, Seife, selbst einem wie Boris Palmer ist wahnsinnig zu weit als also Mitte und Maß. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Die Debatte, wie sie gerade also geführt wird, ist wahnsinnig zugespitzt und eher gefährlich.
Was macht das mit den Menschen, die hierher kommen, wenn die sich nicht mehr willkommen fühlen?
Ich führe also nicht selten Gespräche mit Geflüchteten, die auch in Auslandsheim untergebracht sind, Debatten in die Richtung, und da bekomme ich meistens das Feedback, dass sie sich nicht wirklich mit der Gesellschaft hier identifizieren können, weil sie ein gewisses Fremdkörpergefühl haben, dass sie nicht hierher gehören. Und das ist im Gegensatz zu vor 9 Jahren, wo ich gekommen war, also diese aufnehmende, sehr aktive Gesellschaft, die sich gleich gekümmert hat und uns mitgenommen hat, die gibt es gerade kaum. Aus nachvollziehbaren Gründen.
Ja, Herr Altschäbel, jetzt sitzen wir hier, wir zwei Syrer. Ne? Sie haben es ja eingangs schon angesprochen. Und Sie gelten ja als Musterbeispiel für die Integration. Und da habe ich mal ein kleines Beispiel aus einem Radiointerview, das mit Ihnen geführt wurde.
Bei Ihnen hat ja die Integration ganz offensichtlich hervorragend geklappt. Sie sind geradezu das Paradebeispiel für gelungene Integration.
Also wenn Sie das von einem deutschen Journalisten, Sie kennen es wahrscheinlich auch aus dem Alltag, wenn man so gelobt wird, Mensch, in dem Sinne, Mensch, du sprichst ja toll Deutsch, oder du bist ein Musterbeispiel für gelungene Integration, nervt Sie sowas?
Ganz am Anfang ja, aber mittlerweile habe ich natürlich meine Gründe, beziehungsweise ich kann es nachvollziehen, warum also man ein derartiges Lob bekommt. Wenn man jetzt genau die Sprache analysieren würde, da bestimmt jemand über jemand anderen, also wie gut oder schlecht er ist, beziehungsweise ist das Beispiel für gelungene Integration, ja, nein. In dem Fall hatte der Moderator aus meiner Sicht aber gut gemeint, sprachlich problematisch ausgedrückt, so ein Motto, ich bestimme jetzt, ob jemand anderen ein Paradebeispiel ist oder nicht. Ich habe für mich entschieden, dieses Thema Sprache nicht mehr so zu bewerten, oder zumindest nicht überzubewerten.
Aber ist das nicht im Grunde das Schlüsselthema, wenn es um Migration geht? Also ist nicht bei Ihnen zum Beispiel die Tatsache, dass Sie so gut hier in Deutschland leben, mitten in der Gesellschaft sind, also Tischtennis allein kann es ja auch nicht gewesen sein, sondern ist es nicht am Ende Ihre hervorragende Deutschkenntnis?
Achso, jetzt habe ich jetzt viel zu viel das Lob analysiert an sich, aber also inhaltlich hat es natürlich so eine Berechtigung. Es ist eine Floskel, aber die auch stimmt. Die Sprache ist die Schlüssel oder der Schlüssel.
Was gelungene Integration ist, das wird ja immer wieder mal so von außen definiert. Also als würden Sie, oder was würden Sie denn sagen, als einer, der im Erwachsenenalter aus einem fremden Land mit einer anderen Kultur hierher gekommen ist, was würden Sie als gelungene Integration bezeichnen?
Eine hochinteressante Frage. Für mich ist eine funktionierende Integration, wenn wir alle, egal wo wir herkommen, uns auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen und auch aktiv an also öffentlichen, gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Alles andere ist für mich Nebeneffekte, die nicht wichtig sind. Also von wegen, welche Kultur ich habe und welche Tradition ich praktiziere, ist für mich zumindest überhaupt kein Bewertungskriterium, ob jemand, jetzt bin ich wieder in der Rolle des Bewerters drin, aber da für mich persönlich spielt das überhaupt keine Rolle, das Thema zum Beispiel Kultur oder also religiösem Hintergrund.
Ja, haben Sie denn in Ostelsheim zum Beispiel das Gefühl, dass man Sie da vollkommen akzeptiert hat, weil Sie sind ja in der privilegierten Lage, auch über sich reden zu können. Das heißt, Sie kriegen ein ganz anderes Gesicht als die 770.000 anderen Syrer, die in Deutschland sind, die eigentlich nie jemand nach ihrer Herkunft fragt oder wo kommen Sie her, wer sind Ihre Eltern. Das macht ja schon so ein ganz anderes Bild von einem. Auch das ist ja irgendwie Teil der Integration, sich wirklich mit der Kultur der Menschen, die hierher kommen, auch ein bisschen zu beschäftigen, zumindest ein bisschen.
Ja, aber wo ist die Grenze? Ab wann begreife ich meine Mitmenschen als integriert? Also ob es mir zustünde, das ist also grundsätzlich die Frage. Ich glaube, wir müssen auch jetzt im gesamtstaatlichen Kontext da die Grenze ziehen. Sein. Wir alle müssen uns auf dem festen Boden des Grundgesetzes bewegen. Und das Kulturelle spielt auf jeden Fall individuell eine Rolle, aber darf gesamtgesellschaftlich, gesamtstaatlich betrachtet keine entscheidende Rolle spielen.
Haben wir denn in Deutschland diesbezüglich ein Problem, also was Integration angeht? Wenn Sie jetzt mal die allermeisten der Geflüchteten anschauen, wenn es jetzt nach Ihrer Definition geht, sind die doch wahrscheinlich integriert. Also ich würde mal behaupten, viele wissen jetzt nicht genau, was im Grundgesetz vielleicht steht, aber halten sich vielleicht unbewusst daran.
Eben, ja. Also die überragende Mehrheit, eben wie wir in unserem Artikel erwähnt haben, ist aus meiner Sicht integriert oder auf dem Weg dorthin zumindest. Und müssen wirklich mehr Mühe und Engagement bringen, um diese Leute, deren Leistung hervorzuheben, nicht nur die Menschen, die problematisch sind.
Ich habe mal eine andere Frage. Sie haben ja auch Kontakt zu vielen Menschen, die aus Syrien da sind. Was meinen Sie, wie viele von den über 700.000 Syrern, die hier in Deutschland sind, nur mal so die Syrer als Beispiel, würden eigentlich gerne zurück in ihr Land gehen und da vielleicht wieder leben, in Frieden, in Ruhe und dort vielleicht sogar helfen, das Land wieder aufzubauen?
Ich glaube, die meisten. Also die meisten, zu denen ich Kontakt habe, sagen, irgendwann wird es ein Zurück geben. Also jetzt, selbst in meinem Alter, Leute, die mit 21, 22 gekommen sind, die haben also deren Prägung dort. Also es geht nicht nur um ein Land, in dem ich jetzt ein paar Jahre gelebt habe, sondern da, wo man geboren, aufgewachsen und geprägt ist, da das ist völlig normal und nachvollziehbar, dass man Sehnsucht dorthin entwickelt.
Sie müssen jetzt erstmal hier bleiben. Wie lange sind Sie gewählt in Ostelzheim?
Bis 2031.
Das ist eine lange Zeit. Ich wünsche Ihnen erstmal viel Erfolg dort und danke, dass Sie heute hier waren in SWR1, Leute.
Mich sehr gefreut.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.